Yes, wir sind mittendrin in dieser Entscheidungsserie Move, mutig entscheiden. So schön, dass du heute da bist. Ich freue mich zusammen auf den Morgen mit euch. Wir haben so einen Kernsatz definiert für diese Serie und der lautet: Qualität von deinen Entscheidungen tut ganz massiv auch die Qualität von deinem Leben beeinflussen. Ich glaube, alle von uns würden das so mehr oder weniger unterschreiben, dass unsere Entscheidungen ganz viel damit zu tun haben, wie unser Leben wird. Und das vorletzte Mal haben wir zusammen so einen sechsfachen Filter angeschaut, wo ich immer noch begeistert bin davon, wo wir unsere Entscheidungen so wie können durchlassen. Und die Chance ist sehr gross, dass am Ende eben eine gute Entscheidung dabei rauskommt. Ich habe euch den nochmal kurz mitgebracht. Die sechs Punkte. Nicht? Okay, ich lese es euch vor. Das erste war die Bibel, dass wir in die Bibel schauen gehen. Das zweite ist, such dir gute Ratgeber. Das dritte, das Gebet, wo wir reingehen können und ganz praktisch Gott fragen. Das vierte war Leiterschaft. Was denkt dein Leiter über deine Ideen, die du vielleicht hast? Dann Berufung. Widerspricht die Entscheidung, die du vielleicht treffen willst, eigentlich deiner Berufung, die Gott dir gegeben hat? Und hast du einen übernatürlichen Frieden über dem Ganzen? Und ein weiterer Faktor, um gute und göttliche Entscheidungen zu treffen, wenn wir heute zusammen anschauen. Und ich habe dieser Message den Titel gegeben, Herz über Kopf. Aber eigentlich könnte man es auch andersrum sagen, Kopf über Herz. Je nachdem, was für ein Typ das du bist. Ich glaube, wir alle kennen das Phänomen, dass wenn wir vor Entscheidungen stehen, dass wir so hin und her gerissen sind zwischen unseren Emotionen, unseren Gefühlen und unserem Verstand, unserer Logik, unserem rationalen Denken. Oder manchmal findet da ein regelrechter Kampf statt, wie so ein Seil ziehen in deinem Kopf, wo du merkst, ja, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf. Hast du auch kein Bild? Ich werde heute so eine kurze Umfrage machen mit euch. Wer würde von sich behaupten, dass er eher so auf der emotionalen Seite angesiedelt ist? Und wer würde sagen, ich bin eher so der rational denkende Typ? Ja, ich würde sagen, wir haben ein bisschen mehr rational denkende. Und heute wollen wir schauen, was sagt eigentlich die Bibel zu dem ganzen Thema Emotionen, Gefühl, Verstand, Kopf. Da finden wir ganz viel, ganz spannend. Und wie wir eben lernen können, mit dem umzugehen, dass wir in unserem Leben gute Entscheidungen treffen können. Und ganz wichtig ist, Gott hat ja uns als emotionale und als rationale Wesen geschaffen. Und es ist nicht das eine gut und das andere schlecht, sondern es ist beides gut. Und beides, glaube ich, hat Gott jedem Menschen gegeben. Jeder Mensch hat Emotionen bekommen und jeder Mensch hat auch einen Verstand bekommen. Und es geht eigentlich darum, beides zusammen ergänzend mit Gottes Weisheit können einzusetzen in unserem Leben, um gute Entscheidungen zu treffen. Aber oftmals erlebt man so ein bisschen, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Vielleicht auch gerade in einer Beziehung, Freundschaft oder Ehe, weil oftmals Frauen vielleicht eher ein bisschen emotional sind und Männer ein bisschen rational, dass es da so ein gewisses Konfliktpotenzial hat. Zumindest bei uns. Gell, Schatz? Ein Leben ohne Emotionen ist aber auch nicht cool. Es ist so wie ein schwarz-weiß Bild. Es ist einfach langweilig. Bild? Keine Bilder? Machen wir es ohne Bilder. Wow, danke Dave für deinen Einsatz. Spinnt der Mac wahrscheinlich. Yes, gibt es manchmal. So langweilig. Es ist zwar vielleicht kontrolliert und organisiert, aber es pulsiert nicht das Leben. Hingegen, ein Leben ohne Verstand ist vielleicht mega farbig und kommt der Bund, aber es ist chaotisch. Weil du irgendwie nicht wirklich Struktur in deinem Leben hast, weil es dich mal von deinen Emotionen da hintreibt und nachher wieder auf die andere Seite. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen die Fehler, Anfälligkeiten, aber auch die Chancen von beidem anschauen. Von unserem Kopf, von unserem Verstand, aber auch von unserem Herz. Wir starten mit dem Kopf, weil das mir persönlich auch ein bisschen näher ist. Ich bin auch eher so der rational denkende Mensch. Und der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist, unser Verstand ist unglaublich begrenzt. Jetzt denkst du, ja, vielleicht deinen da oben schon, meinen nicht. Ich glaube, jeder Verstand ist begrenzt. Und wir stoßen schnell an unsere Grenzen, wenn es darum geht, Sachen zu erfassen, die nicht mehr logisch oder rational erklärbar sind. Aber in unserer Kultur sind wir eigentlich so geprägt, dass Entscheidungen immer logisch sein müssen, dass es von unserem Kopf her Sinn machen müsste. Aber ich glaube nicht, dass das in jedem Fall der richtige Weg ist. Und dass es mega wichtig ist, dass wir unser Spektrum in dem Sinne auch dürfen immer wieder erweitern. Weil nur weil etwas logisch ist, heisst es noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Ich habe gedacht, ich werde heute Morgen mit euch ein Game machen. Ich brauche 3 Freiwillige. Nein. Ich weiss, es ist niemand gern freiwillig. Nein, ich habe etwas vorbereitet. Und zwar haben wir einen Regierungsnotstand, oder? Jetzt sind dann wieder Wahlen. Regierungsnotstand, lass uns Demokratie abschaffen und lass uns heute einen neuen Präsident wählen. Und ich habe euch 3 Kandidaten zur Auswahl mitgebracht und ihr dürft nachher wählen, welchen Präsident das wir wählen. Also Präsident Nummer 1 macht mit korrupten Politikern gemeinsame Sache. Er hat 2 geliebt, ist Kettenraucher, trinkt 8 bis 10 Martinis am Tag. Schon mal ein interessanter Kandidat. Kandidat Nummer 2. Er ist 2-mal seines Amtes enthoben worden, schlaft bis Mittag, hat als Student Opium konsumiert, trinkt unter anderem nebst einigen Flaschen Champagner eine ganze Flasche Whisky jeden Tag. Auch das sehr ein spannender Kandidat. Kandidat Nummer 3. Er ist ein Kriegsheld, er ist Vegetarier, trinkt ab und zu ein Bier, ist Nichtraucher und hat seine Frau noch nie betrogen. Also wir stimmen ab, kannst du kurz Gedanken machen. Wer ist für Kandidat Nummer 1? Niemand. Wer ist für Kandidat Nummer 2? Ja, du weißt es. Wer ist für Kandidat Nummer 3? Ja, ist logisch, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch so abgestimmt. Also lass uns die Herren mal anschauen. Kandidat Nummer 1. Franklin D. Roosevelt ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten amerikanischen Präsidenten gewesen. Der nächste. Winston Churchill, ein unglaublich erfolgreicher Staatsmann, der maßgeblich zum Fall vom Hitler-Regime beigetragen hat. Und apropos Hitler, Kandidat Nummer 3. Also herzliche Gratulation, wir haben gerade Herrn Adolf Hitler als neuen Präsident gewählt. Das war jetzt ein bisschen gemein, oder? Weil logisch, eigentlich würden wir nie so wählen. Weil wir haben ja gar nicht alle Informationen gehabt. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt in Bezug auf unseren Verstand. Wenn du nach dem entscheidest, was dein Verstand weiss, musst du wissen, dass die Informationen, die du hast, immer bruchstückhaft und nie vollständig sind. Es gibt nur einen einzigen in diesem Universum, der das gesamte Bild hat, der alle Informationen hat. Und das ist der Gott im Himmel. Der nächste Gedanke, den ich mit dir teilen will, ist, der Verstand schließt oftmals Gott aus. Der Verstand rechnet in der Regel nicht mit dem Eingreifen von Gott, weil er denkt ja logisch und rational. Der Verstand hat nicht auf dem Plan, dass es da einen Gott gibt, der außerhalb von Raum und Zeit steht, der dich liebt, der persönliche Beziehung mit dir will pflegen und der einen guten Plan hat. Der eingreifen kann außerhalb von deinem Denken und von deinen Vorstellungen. In Epheser 3, 20 lesen wir, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So gross ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und ich weiss nicht, was es mit dir macht, wenn du den Vers liest. Aber ich hoffe, er sprengt auch deinen Verstand. Wir sehen, dass Gott kann viel mehr tun kann, als dass unser Verstand erfassen kann. Der Vers zeigt uns, dass unser Verstand beschränkt ist. Gott ist viel grösser als all das, was wir jemals in unserem Oberstübli oben könnten zusammendenken. Ein weiterer Vers, der das eindrücklich zeigt, steht im 1. Korinther 1, 18, was heisst, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Es macht rein rational keinen Sinn. Und wenn wir den Glauben nur von dieser Perspektive angehen, dann werden wir früher oder später stolpern, weil es geht irgendwie nicht ganz auf bis ins letzte Detail. Darum ist es wichtig, dass wir Glauben nicht nur mit unserem Verstand probieren zu erfassen. Sondern wir brauchen unsere Emotionen dazu, unsere Gefühle. Jemandem Vertrauen, das du nicht sehen kannst, ist eigentlich etwas völlig Irrationales. Mein nächster Gedanke ist, der Verstand braucht Ergänzung. Wir müssen wissen, um göttliche Entscheidungen zu treffen, wird unser Verstand nicht ausreichen als einziges Instrument. Und ich glaube, da ist in der Kirche in den letzten 300 Jahren so eine gewisse Einseitigkeit reingekommen. Ich glaube, es hat auch ganz fest mit der Aufklärung zu tun. Man probiert alles irgendwie rational zu erklären, alles zu erforschen und zu begreifen. Und man hat den Glauben so ein bisschen zu einem Verstandesglauben gemacht, zu einem Kopfglauben. Und das Erleben, das Fühlen vom Glauben von Gott, von seiner Gegenwart, ist ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber heute sehen wir gerade speziell bei einer jungen Generation wieder eine Sehnsucht danach, dass sie Gott erleben wollen. Sie haben 300 Jahre Aufklärung hinter sich und sie haben schon lange begriffen, dass es nicht möglich ist, jede theologische Facette bis ins hinterste Detail ihnen zu erklären und aufzuschlüsseln. Aber sie haben wieder einen Hunger danach, Gott zu erleben. In der Bibel heisst, dass Erkenntnis immer nur bruchstückhaft ist. Und ich finde das etwas mega Schönes. Die Jungen haben den Hunger, Gott zu begegnen und zu erleben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso zum Beispiel die ganze Esoterikbranche oder das ganze New Age-Zeug so boomt. Wie wir als Christen, die eigentlich die Experten drin sollten sein, wenn es ums Spirituelle, ums Übernatürliche und ums Übersinnliche geht, das irgendwie so ein bisschen auf die Seite da haben, und uns jetzt fragen, wieso die Leute überall anders gehen suchen. Eigentlich sollten wir die Experten in dem sein. Ich habe heute Morgen noch die Aussendung von Jesus gelesen, wo er seine 12 Jünger aussendet. Und das, was er ihnen mit auf den Weg gibt, das finde ich mega cool. Er sagt, hey, heilet Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst empfangen habt, das gebt umsonst weiter. Und wenn ich so ein bisschen die westliche Kirche anschaue, glaube ich, haben wir ganz viel von dem verloren. Von dieser übernatürlichen Dimension, die Gott durch dich und durch mich wirken will. Mein nächster Gedanke bezüglich dem Verstand ist, lass los und vertraue. Wir müssen wissen, dass es für unseren Verstand nie wird völlig Sinn machen, Gottes Ideen zu folgen. Weil in Gottes Reich haben wir so viele Denkansätze, die so nicht logisch sind. Die unserem Verstand manchmal so widerstreben. Ich habe ein so für mich ein mega einprägsames Erlebnis gemacht vor etwa acht Jahren, wo mir das so eindrücklich gezeigt hat. Und zwar bin ich damals im College gewesen, finanziell ein bisschen knapp dran. Und ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, aber es zeigt es für mich persönlich einfach so gut. Und nachher ist es so gekommen, dass ich gemerkt habe, ey, jemand hat Geldnot und braucht dringend 2'000 Franken. Ich hatte noch 2'000 Franken auf meinem Konto. Aber ich habe gewusst, da kommt noch eine Steuerrechnung. Aber ich habe gemerkt, wie Gott mich challenged hat, in meinem Herzen die 2'000 Franken weiterzugeben. So habe ich das gemacht, im Gehorsam, meinem Verstand massivst übergangen, auf die Seite da. Und prompt kurz darauf ab ist die Steuerrechnung gekommen, 2'000 Stutz. Ich dachte, ja super, danke Gott. Jetzt habe ich das genau weggegeben, was ich jetzt eigentlich selber zum Leben brauche. Und ein paar Tage später, wirklich es ist 2-3 Tage später, kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt, sie hat den Eindruck, sie würde mir gerne 2'000 Franken geben. Und mir ist der Laden so runtergegangen. Das ist Management by Heaven. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auf die Stimme hören, die der Heilige Geist ist in uns, auch wenn es vielleicht manchmal keinen Sinn macht. Und durch das habe ich 2 mega wichtige Lektionen gelernt in meinem persönlichen Leben. Die erste ist, Gott ist mein Versorger. Nicht mein Job, nicht irgendwelche anderen Leute. Gott ist mein Versorger. Und das zweite war, ich herrsche über meine Finanzen und nicht meine Finanzen beherrschen mich. Und diese 2 Sachen hätte ich nicht gelernt, wenn ich dort nicht meinen Verstand für einen Moment auf die Seite da hätte und gesagt hätte, hey, und ich probiere das jetzt mal aus. Hoffnung für alle Übersetzung. Lass uns noch zusammen lesen, Sprüche 3, 5 bis 7, wo das finde ich mega gut zusammenfasst. Was heisst, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den Weg, den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Unser Verstand muss manchmal lernen, dass es das Beste ist, einfach auf Gott zu vertrauen. Loszulassen. Kontrolle abzugeben. Und ich möchte dir die Frage stellen heute Morgen, was ist das, was du sagst, hey, mein Verstand, das darfst du lernen. Und du sagst, das möchte ich mitnehmen in die nächste Zeit rein, um dort dranbleiben und meinen Verstand in dem rein zu lehren. Wir kommen zum Herz. Wir wollen als zweites die Chancen, aber auch so ein bisschen die Fehleranfälligkeit auf unserem Herz anschauen. Oder mal einen Teil davon. Der erste Gedanke, den ich da mitgebracht habe, ist, das Herz ist mega schnell, aber auch sehr fehleranfällig. Eine gute Eigenschaft von unseren Emotionen sind, dass sie mega schnell sind. Aber durch das auch sehr fehleranfällig. Man redet da oftmals auch so ein bisschen von dem Bauchgefühl, oder? Viele von euch kennen das, die einen haben das ausgeprägt, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Du hast gewisse Emotionen oder das Gefühl, wo du Entscheidungen daraus triffst, wo du aber noch nicht so 100% rational kannst erklären, wieso das jetzt das so ist. Und das Bauchgefühl kann einem manchmal in Extremsituationen das Leben retten. Es gibt x so Stories, wo Leute irgendwie unterbewusst etwas gefühlt haben, wahrgenommen haben, aus dem aus eine Entscheidung getroffen haben und im Nachhinein stellt sich aus, hey, crazy, wenn du die Entscheidung nicht getroffen hättest, wärst du jetzt vielleicht nicht mehr da. Vorher, als ich gefragt habe wegen Freiwilligen, die erste und die schnellste Reaktion ist immer eine physiologische. Sprich, wenn du die Hand auf eine heisse Herdplatte legst, zieht dein Körper die Hand automatisch zurück. Wenn jemand nach Freiwilligen fragt, fährt dein Herz vielleicht automatisch an schneller schlagen, weil du denkst, ich will nicht. Oder wenn dich jemand verschreckt, genau das Gleiche. Und die Emotionen, das ist, die Reaktion ist so schnell, da kommt der Verstand gar nie hinein. Erst im Nachhinein fängt unser Verstand an, die Situation zu analysieren. Ja, meint ihr, ist das wirklich ernst mit dieser Freiwilligen? Oder ist jetzt da wirklich eine Gefahr, wo ich aufpassen muss? Und ich glaube, die gleiche Funktion haben unsere Emotionen auch in anderen Bereichen von unserem Leben. Sie sind wie Warnsignale und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sie ernst nehmen. Durch unsere Emotionen können wir Sachen wahrnehmen, die eben vielleicht nicht logisch sind, die nicht rational erklärbar sind. Auch ganz oft Leute, die sehr sensibel sind auf geistliche Einflüsse, die merken, da geht irgendetwas im Geistlichen ab. Ich kann es zwar noch nicht ganz so erklären, es ist wie so ein Frühwarnsystem. Wenn es in Meeres ein Erdbeben gibt, dann weisst du, der Tsunami kommt. Aber der rational denkende Mensch steht am Ufer, schaut raus, spiegelglatte Wasser, lass uns schwimmen gehen. Und vielleicht das Emotionale, du merkst, irgendetwas stimmt da nicht, was da kommt. Bei Müttern ist das zum Teil auch crazy in Bezug auf ihre Kinder. Man redet einmal auch so ein bisschen von dem siebten Sinn. Ich glaube, das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, wo man kann nutzen kann und wo man auch trainieren kann, zusammen mit dem Heiligen Geist. Aber Emotionen können uns auch extrem täuschen und in die Pfanne hauen. Heißt, so ein kleines Beispiel. Du kommst irgendwo vielleicht in die Cafeteria von deinem Geschäft oder in der Schule und du siehst eine Gruppe Leute zusammen schwätzen. In dem Moment, wo du reinkommst, werden alle still. Du merkst irgendwie, das stimmt etwas nicht. Was kommen in dir für Gefühle auf? Ich glaube, bei den meisten von uns wird irgendwie so ein Gefühl von Ablehnung aufkommen. Die haben jetzt gerade irgendwie schlecht über mich geredet oder sie finden mich doof oder I don't know. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur deine Geburtstagsüberraschungsparty geplant. Du weißt es nicht. Und das meine ich mit der Fehleranfälligkeit von unseren Emotionen. Spannend ist auch, was die Bibel, respektive der Jeremia, über das menschliche Herz sagt. Und das ist mein nächster Gedanke. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Viele von euch kennen sicher den Spruch, ja, du musst einfach deinem Herzen folgen. Das ist so ein riesen populärer Spruch. Folg deinem Herzen. Und ich glaube, wir alle wissen, dass wenn wir in jedem Fall unserem Herzen folgen würden, hätte das fatale Auswirkungen für unser Leben. Jetzt rein einmal angenommen, ich würde mich in eine andere Frau verlieben. Und ich würde dann sagen, ja, weißt du, ich folge jetzt meinem Herzen. Es hat die fatale Auswirkungen auf meine Beziehung zu meiner Frau, auf unsere Familie, auf unsere Kinder. Der Punkt ist aber, dass wenn unser Herz nach Liebe und Anerkennung schreit, wenn da leer ist in unserem Herz, sind Menschen erstaunlicherweise oftmals bereit, jegliches rationales Denken über Bord zu werfen. Und darum ist, glaube ich, mega wichtig, dass wir gar nie erst in das Loch reinkommen, sondern dass wir nahe am Herz von Jesus bleiben, wo all unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte stillen kann, wie das Dave und Elian da vorne so wunderbar vorher erzählt haben. So ein Schlüssel. Bis jetzt war es ein bisschen hoffnungslos, jetzt kommt es noch ein bisschen besser. Nämlich lesen wir auch noch einen Vers in den Sprüchen zum menschlichen Herz und dort heisst es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Herz ist die Quelle vom Leben. Und anscheinend gibt es eine Art und Weise, wie wir lernen können, mit unserem Herz umgehen, dass daraus heraus Ströme vom lebendigen Wasser fließen, dass es eine Quelle ist vom Leben. Ich glaube, dass unser Herz, unsere Emotionen eine Art ein Spiegel sind von dem, was in unserem Unterbewusstsein abgeht und schlummert. Was du für Prägungen hast, was du vielleicht auch für Verletzungen hast. Was du aber auch an Schönem erlebt hast und mitgetragen hast, was auf deiner Verstandesebene vielleicht schon lange in Vergessenheit geraten ist. Und dass aus dem aus auch immer wieder Emotionen aufkommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Sachen ernst nehmen, das anschauen, uns vielleicht auch mal Hilfe holen, wenn wir merken, die Emotionen überwältigen mich und ich weiss nicht, wieso. Dass wir vielleicht mal in eine Beratung gehen oder in die Seelsorge oder was auch immer, das dann dran ist. Und daraus folgt für mich der nächste Gedanke, dass wir uns immer wieder fragen, wie ist der Zustand von unserem Herz? In Lukas 6, 45 heißt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Also wir sehen, es gibt beides. Es gibt das Hinterhältige und Falsche, aber es gibt auch die Quelle vom Leben. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, wenn wir unser Herz in unsere Entscheidungsprozesse mit einbeziehen wollen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns fragen, ja, in welchem Zustand ist denn mein Herz? Ist es sinnvoll, dass ich jetzt meine Emotionen in die Entscheidung mit einbeziehe? Dass wir uns fragen, von was ist mein Herz voll oder was fehlt eben meinem Herz? Und ich glaube, das ist etwas, was du immer wieder im 1:1 mit deinem Jesus machen kannst. Wenn du Leere hast, wenn du Sehnsüchte hast, die nicht gestillt sind, dann geh nicht in erster Linie zu deinem Partner und sag, hey, schau, die Sehnsucht, still sie mir endlich. Sondern lass uns zu Jesus rennen und ihm das offen und ehrlich herheben. Deine Nöte, deine Ängste, deine Sorgen. Er ist der, der sagt, ich bin da. Ich schaue für dich, ich kümmere mich, ich habe gute Ideen, Gedanken vom Frieden und nicht vom Leid. Es gibt hunderte, tausende von Verheißungen. Ich glaube, das Herz muss lernen, Gott herzuheben, sich von Gott füllen zu lassen und auch heilen zu lassen. Oftmals stehen wir in der Gefahr, dass wenn Verletzungen in unser Leben hineinkommt, dass wir einfach den nächsten Betonmischer bestellen, der dann möglichst die Verletzung mit seinem Beton zukippt und dann lassen wir es hart werden und dann that's it. Das Problem ist, der Beton hat keine ewige Haltbarkeit und darunter modert es und macht es und tut es weiter. Und irgendwann kommen die Sachen wieder führen. Lass uns nicht Leute sein, die Mauern um unsere Herzen bauen, sondern lass uns unsere Herzen immer wieder dem Gott herheben, sie von ihm weich behalten lassen und unsere Verletzungen und Nöte zu ihm bringen. Was ist es, was du deinem Herz heute Morgen willst sagen, wo du sagst, hey, da will ich in der nächsten Zeit Schritte gehen? Also wir haben jetzt so Pros und Kontras vom Kopf und vom Herz so ein bisschen ausgeführt. Und ich würde jetzt gerne wieder eine Abstimmung machen, wer entscheidet sich jetzt für was. Wir machen es jetzt nicht. Entscheiden wir uns für Kopf, aber dafür langweilig, schwarz-weiß, oder entscheiden wir uns für Herz, aber dafür chaotisch? Ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir das ein bisschen so gelernt, oder? Wir haben gelernt, dass es vor allem wichtig ist, um rationale Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen müssen in erster Linie logisch sein. Aber spannend ist, dass das hebräische Wort, das in dem Vers in Sprüche 4,23, den ich euch vorher vorgelesen habe, das mit Herz übersetzt wird, in anderen Bibelübersetzungen mit Gedanken übersetzt wird. Zum Beispiel in der Gute Nachricht-Übersetzung heißt es: Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und das hebräische Wort in diesem Vers, wie könnte es anders sein? Spannend ist, es kann für beides gebraucht werden. Also im hebräischen Denken hast du nicht die klare Trennung zwischen Verstand und zwischen Herz. Sondern es ist vielmehr ein ganzes ineinander Verflochtenes. Und ich glaube, es macht auch Sinn, im Entscheidungen treffen, das als so etwas anzuschauen. Als eine Ergänzung, nicht als ein Tauziehen, das eine gegen das andere. Und ich glaube, in dem Sinne, wenn wir das umsetzen können, auf unsere Beziehungen, auf unser Leben, können wir viel bessere und weisere Entscheidungen treffen. Es braucht beides. Eine gesunde Mischung. Zwischen Emotionen und Vernunft, zwischen Herz und Kopf. Und das ist für mich immer wieder so schön, aber auch herausfordernd, zusammen mit meiner Frau. Weil sie ist sehr ein emotionaler Mensch und ich bin sehr ein rationaler Mensch. Und manchmal merken wir, sind wir genau in diesem Seil ziehen. Und dann ist es einfach für nichts. Aber dann, wenn das zusammenkommen kann, dann wird so etwas Kraftvolles und Powerfuls, dass sie merkt, jetzt ist es dran für die Person zu beten, ich kann die noch lange bepredigen. Die wird sich auf dem rationalen, intellektuellen Weg niemals für Jesus entscheiden. Und sie merkt, jetzt ist es einfach dran, dieser Person die Hände aufzulegen, für sie beten. Die Person macht ein Gotteserlebnis auf der emotionalen Ebene und wird offen. Und manchmal auch umgekehrt. So kraftvoll, wenn wir da in die Ergänzung reinkommen können, miteinander. Ich will ganz kurz nochmal zusammenfassen. Ich weiss nicht, wenn du eher der Verstandesmensch bist, was ist das, was du mit Jesus möchtest anschauen? Auch gerade in der nächsten Worship-Zeit oder in der nächsten Woche, wo du merkst, vielleicht ist es dran, lernen loszulassen, Kontrolle abzugeben. Wo drin willst du Jesus einladen, in deinen Kopf, in deine Gedanken? Und du sagst, Jesus, komm da rein. Ich stehe da immer wieder an. Vielleicht hast du angefangen, Mauern aufzubauen. Du sagst, Emotionen sind nicht gut. Du brüllst vielleicht nicht mehr. Hey, Jesus hat auch gebrüllt. Emotionen sind etwas Göttliches und etwas Gutes. Dann gang heute Morgen zu Jesus und heb ihm dein Herz her, das vielleicht zugemauert ist. Und lass ihn an dein Herz. Er wird es heilen und er wird es wiederherstellen. Vielleicht merkst du rennst immer wieder in Entscheidungen rein, ausgelöst von deinen Emotionen, die du im Nachhinein bereust. Dann lad auch Jesus in das ein, heute Morgen. Er wird uns heilen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Leben zu bringen. Das Leben in ganzer Fülle. Das ist mal eine Zusage. Und ich glaube, auch nur bei ihm werden wir das finden. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Du hast es verheißen. Und ich danke dir, dass du willst und wirst wirken. Also ich will dir mein Herz herheben, wie es im Psalm heisst, durchforsch mein Herz und meine Gedanken, Gott. Und nimm das raus, was mir nicht gut tut, wo ich mir vielleicht selber im Weg stehe. Geist Gottes, geh du jetzt durch die Reihe und heil du Herzen, die zerbrochen sind. Wir haben es gesungen vorher. Du bist der, der es tun kann. Komm du aber auch dort rein, wo wir uns manchmal im Weg stehen. Mit unserer logischen, rationalen Art. Wo wir vielleicht auch Stolz in unserem Leben haben und das Gefühl haben, wir können alles erklären. Komm du und zeig du, wie gross das du bist. Du bist so viel mehr. Und du kannst so viel mehr tun, als wir jemals von dir erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. So gross ist die Kraft, die in dir und in mir wirkt. Führen wir uns das immer wieder vor Augen. Dass wir in dieser Abhängigkeit als Geschöpf, als Kind vom Vater, geschaffen mit Emotionen und mit Verstand, zusammen mit dem Heiligen Geist durchs Leben gehen. Und hilf uns, göttliche und gute Entscheidungen zu treffen. Amen.